NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio heute Sabine Rhein. Schönen guten Abend. Man könnte sie eine Brandrede nennen. Die Rede, die Bundespräsident Steinmeier heute zur Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hat. Die Welt verändere sich rasant zum Schlechten. Und Steinmeier mahnt Deutschland, seine Außenpolitik mehr an Europa zu orientieren. Wir berichten gleich ausführlich und kommentieren. Vorher der Blick auf weitere Themen bis 19 Uhr. Neuigkeiten für VW-Dieselkunden. Ein Vergleich scheitert vorläufig, aber VW bietet nun direkt Geld an. Neuigkeiten aus der Thüringer CDU. Mike Moring zieht sich nicht nur von der Fraktionsspitze der CDU zurück, sondern will auch nicht mehr Parteichef in Thüringen sein. Neues aus dem Bundesrat. Radfahrer sollen künftig sicherer fahren, aber Tempo 130 auf der Autobahn ist abgesagt. Und außerdem geht es unter anderem um 34.000 Mitarbeiter von Real-Supermärkten, die um ihre Arbeitsplätze bangen, und keine Kreuzfahrt mehr wegen Corona. AIDA Cruises beendet vorzeitig die Saison. Die Münchner Sicherheitskonferenz 2020 hat begonnen. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich viele Staats- und Regierungschefs mit ihren Reden dort in die Geschichtsbücher eingetragen. Heute war es Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident. Als Außenminister früher regelmäßig Gast in München. Heute hat er die Konferenz mit deutlicher Mahnung und teils scharfer Kritik an den Großmächten USA, Russland und China bewegt und eröffnet. Helga Schmidt berichtet aus München.
Es sollte die außenpolitische Rede seiner Amtszeit werden, hieß es schon vor der Münchner Sicherheitskonferenz, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier redete Klartext. In der Weltpolitik sei eine destruktive Dynamik entstanden, sagte er, sprach von einer Erosion der internationalen Beziehungen und nannte auch die Verantwortlichen: Russland mit dem Einsatz militärischer Gewalt bei der Verschiebung von Grenzen, China mit der Verachtung für das Völkerrecht. Und dann wurde es still im Konferenzsaal des Bayerischen Hofs. Steinmeier kam zur Rolle der USA.
Die Vereinigten Staaten von Amerika, erteilt unter der jetzigen Regierung selbst der Idee einer internationalen Gemeinschaft eine Absage. Als ob eine Haltung, jeder ist sich selbst der Nächste, schon Weltpolitik sein könnte. Als ob an alle gedacht sei, wenn jeder an sich denkt. Great again, notfalls auch auf Kosten der Nachbarn und Partner. So hat es jedenfalls den Anschein.
Vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen in der Welt sieht der Bundespräsident auch Deutschland in der Verantwortung. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sollten die Deutschen sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Partner für sie einspringen. Und wenn die EU nicht näher zusammenrücke, dann sollten die Deutschen auch hier nicht immer nur auf die anderen zeigen.
Anders als früher können wir im Jahre 2020 eben nicht mehr davon ausgehen, dass die großen Mächte ein Interesse an einer gelingenden europäischen Integration haben.
Steinmeier warnte davor, die NATO und die Idee einer europäischen Verteidigung gegeneinander auszuspielen. Ausdrücklich stellte er sich hinter die Idee von Frankreichs Staatspräsident Macron, den europäischen Pfeiler zu stärken mit einem stärkeren europäischen und auch deutschen Beitrag für die Sicherheit, aber innerhalb der NATO.
Sicherheitspolitisch sehe ich da unser Land in einer doppelten Verantwortung. Für Deutschland ist die Entwicklung einer verteidigungspolitisch handlungsfähigen EU ebenso unabdingbar wie der Ausbau des europäischen Pfeilers in der NATO. Vielfach wird ja die Zukunft so beschrieben, als müsse sich Deutschland für das eine oder für das andere entscheiden. Ich hielte das, offen gesagt, für eine strategische Kurzsichtigkeit. Um es ganz klar zu sagen, wenn wir dieses Europa auch in Fragen der Sicherheit zusammenhalten wollen, dann reicht es nicht, allein die Europäische Union sicherheitspolitisch, militärisch stärker zu machen, sondern wir müssen, das ist meine Überzeugung, auch weiter in transatlantische Bindung investieren. Oder ich könnte es mit den Worten des französischen Staatspräsidenten sagen, der gesagt hat, es geht nicht darum, ob wir uns mit oder ohne Washington verteidigen wollen. Die Sicherheit Europas gründet auf einem starken Bündnis mit Amerika.
Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt seit langem auch als transatlantisches Familientreffen. Und Nancy Pelosi, die Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses, bemühte sich in München, diese Idee nicht aufzugeben, auch wenn Präsident Trump im Moment einen anderen Kurs fahre, wie sie sagte. Wir müssen alle das internationale Recht respektieren, forderte sie, und in Konflikten nach friedlichen Lösungen suchen.
We must defend our democratic values and our commitment to multilateralism, which is essential to our success. We must respect the international rule of law and seek peaceful resolution of conflict.
Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Demokratin und scharfe Trump-Kritikerin auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Davor scharfe Worte des Bundespräsidenten, aber auch eindringliche. Hören Sie einen Kommentar dazu von Uli Haug.
Bundespräsident Steinmeier hat der Welt, aber vor allem auch Deutschland, die Leviten gelesen. Schonungslos und klar hat er die Weltlage analysiert. Als Bundespräsident besser, als es aktive deutsche Regierungsmitglieder derzeit tun. Er hat die großen drei, Russland, China und die USA, klar verurteilt. Für militärische Gewalt, für den Bruch von Völkerrecht, das Verfolgen von Minderheiten und für die mutwillige Zerstörung und Missachtung internationaler Institutionen. Um klarzumachen, dass nationale Scheuklappen, wie sie die USA angelegt haben, brandgefährlich sind, musste er den Namen des amerikanischen Präsidenten gar nicht erwähnen. Es reichte ein Satz: Great again. Um klarzumachen, dass Vertrauen mutwillig und langfristig zerstört wird. Auch weil die Großen nicht mehr als Wächter der internationalen Ordnung auftreten. Deutschland sei auch deshalb in der Pflicht, liefere aber nicht. Nicht zum ersten Mal kritisiert das Staatsoberhaupt die deutsche Arroganz gegenüber unseren Nachbarn. Wir halten uns gern für die besten Europäer, besonders großzügig, rücksichtsvoll, sprechen von der Schicksalsgemeinschaft Europa. Für Steinmeier sieht es aber anders aus. Er spricht von deutscher Selbstüberschätzung, moralischer Verurteilung, davon, dass deutsche Eigen- und Fremdwahrnehmung auseinanderliegen. Es ist eine Abrechnung mit der zögerlichen Europapolitik von Merkel und Co. Wohl auch deshalb zitiert Steinmeier gleich zweimal den französischen Präsidenten Macron. Europa sei nicht nice to have. Europa sei unser stärkstes nationales Interesse, findet der Bundespräsident. Angesichts dessen tue Deutschland viel zu wenig. Für einen Bundespräsidenten, der außerhalb der Tagespolitik steht, war es eine selten klare Abrechnung mit den politisch Verantwortlichen in Deutschland und der Welt.
Die Meinung von Uli Haug im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Entschädigungen für VW-Dieselkunden gab es bisher nur in Einzelfällen. Das hat sich heute geändert. Der Verbraucherzentrale Bundesverband steckt ja mitten in einem Verfahren, in einer Sammelklage gegen Volkswagen. Und offenbar kurz vor einem Vergleich hat VW sich wohl doch entschlossen, den Kunden direkt eine Zahlung anzubieten. Und die müssen jetzt entscheiden, wie es weitergehen soll. Oliver Schosch erzählt die ganze Geschichte.
Eigentlich schienen sich Volkswagen und der Verbraucherzentrale Bundesverband einig zu sein. VW wollte den rund 400.000 Kunden, die sich einem Musterprozess angeschlossen hatten, 15% ihres Fahrzeugkaufpreises zurückerstatten. Insgesamt 830 Millionen Euro. Geplatzt sei dieser Vergleich dann letztendlich wegen der Anwaltskosten des Verbraucherzentrale Bundesverbands, sagt der VW-Bevollmächtigte Thomas Steg.
Leider ist auf den letzten Metern eine endgültige Einigung daran gescheitert, dass der Bundesverband der Verbraucherzentralen ein für uns nicht nachvollziehbares, unbegründetes Pauschalhonorar von 50 Millionen Euro für seine Prozessvertreter wollte.
Der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands Klaus Müller sagt, er war irritiert, als er heute durch die Medien vom Scheitern erfahren hatte. Wenige Minuten zuvor habe er ein akzeptables Angebot von VW erhalten.
In dem Angebot, das uns heute um 11.53 Uhr übersandt wurde, hat Volkswagen 50 Millionen Euro für die Abwicklung mit angeboten. Um 12.09 Uhr haben wir dann Medienberichterstattung entnommen, dass Volkswagen die Verhandlungen für gescheitert erklärt hat. Ich bin sehr irritiert über die Kommunikation von Volkswagen.
Denn es stimme nicht, dass der Verbraucherzentrale Bundesverband ein unbegründetes Honorar über 50 Millionen Euro gefordert habe. VW sei sehr wohl darüber informiert worden, wie diese Summe zustande kam, so Müller.
Wir haben noch vor zwei Tagen, am 12. Februar, Volkswagen eine detaillierte Leistungsbeschreibung überschickt. Es muss natürlich überprüft werden, dass das Auto wirklich Ihnen gehört. Wir wollen keinen Betrüger irgendeine Entschädigung zahlen müssen an der Stelle. Es geht darum, dies genau zuzuordnen, über eine Plattform abzuwickeln, für Ihre Fragen zur Verfügung zu stehen an der Stelle und letztendlich auch dafür zu sorgen, dass Volkswagen hier nicht schwindelt, betrügt oder sich vertut, sondern die Summe, die in dem Vergleich vorgesehen wäre, bei Ihnen auf dem Konto gelandet wäre. Das ist durchaus eine Herkulesaufgabe. Für diese erhebliche Leistung wären 50 Millionen Euro eine angemessene Summe gewesen.
VW will nun einen direkten Vergleich mit den Kunden erzielen, ohne die Kontrolle des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Die 830 Millionen Euro Entschädigung würden dabei bestehen bleiben, so der VW-Bevollmächtigte Thomas Steg.
Die in den Verhandlungen erreichte Lösung wollen wir jetzt unsererseits den Kundinnen und Kunden anbieten. Wir werden einen neutralen Dienstleister beauftragen mit der Abwicklung und wir bieten unseren Kundinnen und Kunden an, dass die Einmalzahlungen, die wir bereit sind, ihnen zuzugestehen, schon im Frühjahr gezahlt werden können. Dadurch werden jahrelange Prozesse vermieden.
Klaus Müller vom Verbraucherzentrale Bundesverband sagt, es bleibt nun jedem geschädigten Kunden selbst überlassen, wie er mit dem Vergleichsangebot von VW umgeht. Das hieße aber nicht, dass die juristische Auseinandersetzung mit dem Konzern vorbei sei.
Volkswagen hat heute die Vergleichsverhandlung beendet. Das steht für mich in der Tradition des Dieselbetruges und nicht in der Tradition eines guten, transparenten, modern aufgestellten, fairen Unternehmens. Die Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes ist nicht beendet.
Über die Musterfeststellungsklage entscheiden das Oberlandesgericht Braunschweig und möglicherweise in höherer Instanz der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Hier geht es um die Grundsatzfrage, ob VW-Kunden wegen Abgasmanipulationen Ansprüche auf Entschädigung haben.
Wird es Friedrich Merz oder Markus Söder oder doch Armin Laschet oder Jens Spahn? Auf diese Frage nach dem künftigen CDU-Bundesvorsitzenden bzw. Kanzlerkandidaten gibt es auch heute keine abschließende Antwort. Neues aber gibt es aus der Thüringer CDU. Dort will der umstrittene Parteichef keinerlei Amt mehr in der Spitze. Mike Moring kündigt einen weiteren Verzicht an. Markus Wetterauer.
Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mike Moring zieht sich zurück. Moring kündigte am Nachmittag an, er wolle einem Neuanfang nicht im Weg stehen. Beim nächsten Landesparteitag werde er nicht mehr für den Posten kandidieren. Der Druck auf Moring war offenbar zu groß. Gründe waren zum einen die Verluste für die CDU bei der Landtagswahl im Herbst, zum anderen die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von CDU und AfD vergangene Woche. Jetzt teilte Moring per Twitter mit, er wolle seinen Beitrag zu einem Neuanfang leisten.
Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir unsere Partei befrieden, dass die persönlichen Interessen zurückgestellt werden und dass wir zu einem gemeinsamen Weg für die Zukunft finden. Und ich möchte diesen Weg nicht im Wege stehen und deswegen auch nicht erneut für den Landesvorsitz kandidieren.
Eigentlich sollte die neue Landesspitze der CDU erst beim nächsten Parteitag im November gewählt werden. Moring will diesen Termin jetzt vorziehen. Schon vor einigen Tagen hatte er erklärt, dass er im Mai vom Posten des Fraktionschefs der CDU im Thüringer Landtag abtreten will. Mehreren Abgeordneten reicht das nicht. Sie wollen schon nächsten Mittwoch einen Misstrauensantrag gegen ihn stellen. Denn auch an der Basis wurde die Kritik zuletzt immer lauter. Ab Montag will die Thüringer CDU mit Vertretern von Rot-Rot-Grün über Auswege aus der Regierungskrise beraten.
Der Bundesrat, die Länderkammer, hatte heute wie so oft eine lange Liste von Themen zu beraten und abzustimmen, die meisten davon mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Bürger. Zum Beispiel für den Verkehr auf Straße und Schiene. Manches wurde abgehakt und durchgewinkt, bei anderen Themen wird noch beraten, manche, wie Tempo 130, zurückgewiesen. An Christine Schenten fasst zusammen. Augenfällig war für sie zunächst die Lücke im Plenum der Bundesländer.
Die Nachwehen aus dem Regierungsskandal in Thüringen zeigten sich heute auch im Bundesrat. Die Sitze für die Ministerinnen und Minister aus Thüringen blieben leer. Das hinderte den Bundesrat aber nicht daran, einige Gesetzesänderungen zu billigen und Beschlüsse zu fassen. Das Thema des Tages kam ganz zum Schluss. Die aufwendige Novelle der Straßenverkehrsordnung von Verkehrsminister Andreas Scheuer. In Zukunft sollen Radfahrer besser durch den Verkehr kommen. Beispielsweise durch erhöhte Mindestabstände beim Überholen und eigene Fahrradzonen für Radler. Dem stimmte der Bundesrat zu. Das umstrittene Tempolimit von 130 auf deutschen Autobahnen hingegen erreichte keine Mehrheit. Eine Mehrheit gab es dagegen beim Thema Organspende. Der Bundestag hatte bereits im Januar entschieden, dass die Bereitschaft zur Organspende in der Gesellschaft gestärkt werden müsse. Der Bundesrat stimmte heute zu. Außerdem wurde ein Gesetz zum sogenannten Cyber-Grooming beschlossen. In Zukunft erhalten Ermittler deutlich mehr Befugnisse bei der Verfolgung von Kinderpornografie im Internet. Bereits der Versuch, sexuellen Kontakt zu Kindern im Internet aufzunehmen, soll unter Strafe gestellt werden. Auch Upskirting, das unbemerkte Fotografieren unter den Rock und das unerlaubte Fotografieren der Brust von Frauen, soll in Zukunft strafbar werden. Für Wölfe hingegen gingen die Beschlüsse im Bundesrat heute eher schlecht aus. In Zukunft sollen Wölfe nach Angriffen auf Nutztiere einfacher abgeschossen werden können. Olaf Lies, Umweltminister der SPD Niedersachsen, betonte:
Nicht jeder Wolf darf alles um jeden Preis. Das muss, glaube ich, dabei klar sein.
Dafür dürften sich Bus- und Bahnfahrer über die Entscheidungen des Bundesrates zum ÖPNV freuen. Der Bundesrat stimmte einem Beschluss des Bundestages zu, die Bundeshilfen für den ÖPNV aufzustocken. Mehrere Milliarden Euro werden hier in Zukunft der Verkehrswende zugutekommen. Dazu sprach der hessische Staatsminister Tarek Al-Wazir:
Die 20er Jahre müssen das Jahrzehnt der Schiene werden. Sonst werden wir unsere Mobilitätsprobleme in Deutschland nicht lösen können. Und wir werden dazu beitragen müssen, Bund, Länder, Verkehrsverbünde, Gemeinden, dass wir das dann auch wirklich angehen.
Nicht abgestimmt hat der Bundesrat über bessere Haltungsbedingungen für Nutztiere. Das Thema wurde von der Tagesordnung abgesetzt. Begründung: Zwischen Bund und Ländern bestehe noch Abstimmungsbedarf.
Ob und wie sehr die Mietpreisbremse in den vergangenen Jahren tatsächlich die Mieten bremsen konnten, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Immerhin zeigen jüngste Zahlen, dass der rasante Anstieg in den Großstädten nicht mehr ganz so rasant ist. Die Bundesregierung ist von der Mietpreisbremse jedenfalls überzeugt. Und der Bundestag hat heute auch zugestimmt, dass weiter abgebremst wird. Anja Günther berichtet.
Die Mietpreisbremse wird es auch weiterhin geben, zunächst bis 2025. Der Bundestag beschloss zudem, das Instrument noch einmal zu verschärfen. Mieter sollen künftig zu viel gezahlte Miete bis zu 2,5 Jahre lang zurückfordern können. Bundesjustizministerin Lambrecht, SPD, sprach im Bundestag von einer wichtigen Weichenstellung. Grüne und Linke kritisierten, das Gesetz müsse flächendeckend gelten, um Mieter tatsächlich vor überhöhten Wohnkostensteigerungen zu schützen. Zudem blieben Vermieter, die gegen die Mietpreisbremse verstoßen, meist straffrei. Trotz der Kritik stimmten die Grünen am Ende den Koalitionsplänen zu, die Linke enthielt sich. AfD und FDP lehnten eine Verlängerung der Mietpreisbremse ab. Aus ihrer Sicht ist eine Preisregulierung das falsche Instrument, um Wohnkosten zu dämpfen. Die Mietpreisbremse war vor 5 Jahren eingeführt worden, um in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt die Kosten bei Neuvermietungen zu deckeln. Die Miete darf dann nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Die Bundesanwaltschaft hat heute eine rechtsextreme mutmaßliche Terrorzelle ausgehoben. Aus Chats der Gruppe soll hervorgehen, dass sie durch, Zitat, Attentate auf Politiker, Asylsuchende und Muslime bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland herbeiführen wollte. Die Mitglieder wohnten in verschiedenen Bundesländern. Das Internet habe sie zusammengebracht, hieß es heute nach einer Razzia. Michael Götschenberg berichtet.
In den frühen Morgenstunden durchsuchte die Polizei insgesamt 13 Orte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Bayern. Die Maßnahmen richteten sich zunächst gegen insgesamt 13 Personen. Im Laufe des Tages wurde jedoch ein Mann aus dem Kreis der Verdächtigen aussortiert. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt nun 4 Männer aus dieser Gruppe, im September vergangenen Jahres eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben. Als Kopf der Gruppe gilt ein Mann aus Augsburg. Hinzu kommen 8 weitere Männer, die ihre Unterstützung angeboten haben sollen, und zwar entweder finanziell oder bei der Beschaffung von Waffen. Alle wurden im Laufe des Tages vorläufig festgenommen und sollen noch am Abend oder morgen dem Ermittlungsrichter in Karlsruhe vorgeführt werden, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Wie das ARD-Hauptstadtstudio und der SWR in Sicherheitskreisen erfuhren, sind einige von ihnen den Sicherheitsbehörden seit längerem als Rechtsextremisten bekannt, andere hingegen nicht. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul teilte mit, dass es sich bei einem der Männer aus Nordrhein-Westfalen um einen Verwaltungsbeamten der nordrhein-westfälischen Polizei handle.
Gegen die Person wurde heute Morgen noch umfangreiche dienstrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Er wurde sofort suspendiert. Es wurde ein Hausverbot für seine Behörde ausgesprochen.
Weitere Einzelheiten wollte Reul nicht mitteilen. Nach Informationen von ARD Hauptstadtstudio und SWR wurde bei den Durchsuchungen eine selbstgebaute Waffe sichergestellt, von der allerdings noch unklar ist, ob sie funktionstüchtig ist. Ein Bild dieser Waffe wurde innerhalb der Chatgruppe verschickt, in der die Mitglieder der Gruppe miteinander kommuniziert hatten. NRW-Innenminister Reul sagte in Düsseldorf, dass sich die Gruppe zunächst im Internet gefunden und dann auch in der Realwelt getroffen habe.
Der Rechtsextremismus ist neben dem Islamismus die größte Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und unsere Gesellschaft. Und jeder, der sich in diesem Bereich bewegt, muss wissen, die Sicherheitsbehörden sind ihm auf den Fersen.
Auf die Chatgruppe war zunächst das Bundesamt für Verfassungsschutz aufmerksam geworden. In dem Chat ging es unter anderem darum, Anschläge auf Politiker und Muslime zu verüben. Wie konkret die Pläne der Gruppe waren, wird sich erst abschließend bewerten lassen, wenn alle beschlagnahmten Computer und Datenträger ausgewertet sind. Die Ermittlungen werden vom Generalbundesanwalt geleitet. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat die Federführung.
Was bedeutet es wohl, wenn die Firma, in der ich arbeite, verkauft wird? Vor dieser bangen Frage stehen zurzeit 34.000 Mitarbeiter der Supermarktkette Real, die bisher zum Metro-Konzern gehörte. Eine Investorengruppe soll sie wohl übernehmen. Endgültig scheint das nicht zu sein. Aber Real-Angestellte haben heute in Düsseldorf bei der Hauptversammlung von Metro ihren Sorgen lautstark Gehör verschafft.
Sie sind sauer, und zwar richtig, daran lassen Sie keinen Zweifel. Mit Trillerpfeifen, Sirenen und Lautsprechern sind einige hundert Real-Mitarbeiter aus allen Teilen von NRW nach Düsseldorf gekommen. Metro-Manager und Aktionäre müssen an ihnen vorbei. Vereinzelt krachen Böller und es werden Plakate hochgehalten, auf denen steht: Wir wollen in gute Hände und ich bin doch kein Restposten.
Das ist das Problem, was wir sehen, dass man uns einfach links liegen lässt. Als wären wir eine Ware, die im Regal irgendwo liegt, ne, wo man dann sagt, okay, dieses Regal muss jetzt geräumt werden. So kommen wir uns vor.
Sagt Andreas Stegemann. Mit 120 Kollegen ist der Betriebsrat aus der Real-Firmenzentrale gekommen. 1300 Menschen arbeiten dort. Noch, sagt Stegemann. Denn wenn die Supermarktkette Real wie geplant zur Zerschlagung an den Finanz- und Immobilieninvestor SCP verkauft wird, dann werde die Zentrale über kurz oder lang aufgelöst. Da mache er sich keine Illusionen.
Wir schätzen mal, ab Oktober wird es wohl langsam dann losgehen. Und dann werden viele Tränen fließen, das weiß ich jetzt schon.
Auch in den 276 Realmärkten ist die Angst seit Tagen zum Greifen nah, erzählen viele Kassiererinnen. Denn welcher Markt nach der Übernahme sofort geschlossen wird, welcher übrig bleibt und welcher an Edeka, Kaufland oder Globus verkauft wird und wie viele Mitarbeiter die neuen Besitzer dann übernehmen, niemand weiß das. Von den 34.000 Beschäftigten bei Real bange im Grunde jeder um seinen Job.
Also wir wären froh, wenn wir wüssten, was mit uns passieren würde. Ob wir geschlossen werden oder ob wir weitergehen an jemanden oder was. Weil diese Ungewissheit, ne, das ist ganz schlimm. Da kriegen sie seine Nerven.
Sie haben keine Ahnung vom deutschen Handels.
Betriebsräte warnen, dass nach und nach bis zu 10.000 Stellen wegfallen könnten. Während die Stimmung draußen gereizt ist und die Mitarbeiter lautstark Sicherheiten und tariflichen Schutz einfordern, herrscht in der Halle beim Aktionärstreffen Ruhe. Von den Protesten dringt nichts herein. Ganz ruhig und gelassen verteidigt Metro-Chef Olaf Koch den Verkauf. Der sei zwar schmerzlich, aber Real habe viele Jahre Verlust gemacht. Und er gab der Gewerkschaft Verdi daran auch eine Mitschuld.
Die große Problematik war, dass Real als flächentarifgebundenes Unternehmen 30% höhere Lohnkosten hat als die relevanten Wettbewerber. Ob man das hören mag oder nicht, es ist Faktum. Das heißt, bei einer Personalkostenposition von 1 Milliarde reden wir von einem Nachteil von 300 Millionen.
Ein geplanter Haustarifvertrag mit niedrigeren Löhnen sei nicht zustande gekommen. Auch das habe letztlich mit zum Verkauf geführt. Noch sind die Verträge mit dem neuen Eigentümer SCP nicht unterschrieben, hieß es heute. Die Juristen säßen aber schon beim Notar. Und der Metro-Chef versprach, dass in den Verträgen die Mitarbeiter, so gut es geht, abgesichert werden.
Und wir haben etliche weitere Dinge noch jüngst vereinbart, die sicherstellen soll, dass mit den Menschen an den Standorten ordentlich umgegangen wird.
Auch Aktionäre und Profi-Investoren haben die Lage der Betroffenen heute zwar bedauert, finden den Verkauf von Real aber grundsätzlich richtig. Sie kritisierten eher, dass es so lange gedauert hat. Und sie finden, dass der Kaufpreis von 300 Millionen Euro für die komplette Realkette inklusive 85 Immobilien doch eher zu gering sei.
Jörg Marksteiner berichtete aus Düsseldorf. Die Trennung der Gewalten, Exekutive, Legislative, Judikative, gehört zu den Grundsätzen der Demokratie. Verwunderung bis Entsetzen erregen deshalb seit Tagen die wütenden Bemerkungen von US-Präsident Trump zu einem Urteil gegen einen seiner Vertrauten. Justizminister Barr hat das scharf kritisiert. Gleichzeitig wurde bekannt, dass das Strafmaß verändert werden soll. Claudia Sarre berichtet aus Washington.
Trumps Twitter-Wut mache seinen Job unmöglich. Ungewöhnlich offen kritisierte US-Justizminister Barr den Präsidenten in einem Fernsehinterview. Trump hatte auf Twitter sein Missfallen über die geforderte 9-jährige Gefängnisstrafe für seinen ehemaligen Vertrauten Roger Stone geäußert. Trump reagierte seinerseits auffallend milde auf die öffentliche Rüge seines Justizministers, nämlich bislang gar nicht. Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagte, Trump störe sich nicht an den Äußerungen Barrs, er habe volles Vertrauen in seine Arbeit. Der Justizminister gilt als loyaler Mitarbeiter in Trumps Kabinett. Politische Beobachter in Washington vermuten, dass es dem Juristen eher darum ging, seine eigene Integrität und die Unabhängigkeit seines Ministeriums zu verteidigen, als den Präsidenten zu rügen. Andere Stimmen sagten, die Kritik sei womöglich sogar abgesprochen gewesen. Der frühere Trump-Vertraute Roger Stone sollte im Zusammenhang mit der Russland-Affäre zu bis zu 9 Jahren Haft verurteilt werden. Nach Trumps Protest auf Twitter kündigte das Justizministerium an, das Strafmaß senken zu wollen. Justizminister Barr erklärte, die Entscheidung sei bereits vor dem Tweet von Präsident Trump gefallen. 4 Staatsanwälte, die mit dem Fall befasst waren, hatten am Dienstag ihre Arbeit niedergelegt.
Zum Ende der Sendung kommen wir auch heute auf Neuigkeiten zum Coronavirus zu sprechen. Das hat ja in Deutschland auch vielerlei Folgen. Heute hat zum Beispiel die Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises die Asiensaison vorzeitig beendet. Ursprünglich wären 2 Schiffe noch bis April unterwegs gewesen. Am Vormittag sind die Gäste an Bord in Bangkok informiert worden, dass ihre Reise am Wochenende in Thailand endet. Jürgen Opel berichtet aus Rostock.
Für AIDA Cruises haben die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gäste und Crew jederzeit oberste Priorität. Das erklärte AIDA-Sprecher Hans-Jörg Kunze. Das Programm, das sollte eigentlich noch bis April laufen, nun ist aber wegen der Corona-Gefahr in Asien vorzeitig Schluss. Zur weiteren Begründung sagte Hans-Jörg Kunze.
Es gibt zu viele Unwägbarkeiten, die einen geordneten Schiffsbetrieb vielleicht in Zukunft nicht möglich machen werden. Wir wollen uns in dieses Risiko nicht reinbegeben und werden für AIDA Vita und AIDA Bella die Saison in Südostasien beenden.
Wichtig zu sagen ist dem AIDA-Sprecher noch, dass es bislang keinen einzigen Verdachtsfall oder bestätigten Fall einer Infektion an Bord eines AIDA-Schiffes gegeben hat. Die Informationen der Gäste, die ja teilweise schon unterwegs sind, von Deutschland in Richtung Thailand, um dort in Bangkok aufzusteigen, die ist natürlich eine Herausforderung.
Die anreisenden Gäste erhalten die Informationen so schnell wie möglich, auch direkt. Das kann eine SMS sein mit der Bitte um einen Rückruf. Wir haben eine kostenlose Hotline praktisch geschaltet, sich zu informieren. Unsere Kollegen im AIDA Service Center sind praktisch dann rund um die Uhr da an den Telefonen, um die Gäste direkt zu erreichen.
Aber die Information der Kreuzfahrtgäste klappt, wie Jochen Michaels aus Rostock, den die Nachricht im Zug nach Frankfurt erreichte, uns bestätigte.
Ja, das ging telefonisch. Die Kollegen von der AIDA informierten uns, dass sämtliche Reisen in die Region abgesagt werden müssen. Da wir ja auch eine E-Mail hatten auf dem Smartphone, in der AIDA erklärte, es ist alles abgesagt, haben einen schriftlichen Vermerk auf der Fahrkarte gekriegt, also für die Rückfahrt, und werden jetzt in den nächsten Zug einsteigen, der uns wieder nach Hause bringt.
Bleibt die Frage natürlich, wie weiter? Betroffen seien, wie gesagt, die Schiffe AIDA Vita und AIDA Bella mit insgesamt rund 3.300 Passagieren. Ihre Fahrten enden demnach am Sonntag bzw. Montag in Bangkok.
Die einen Gäste werden jetzt praktisch nach Hause gebracht. Für die anderen endet die Reise planmäßig. Und eine geringe Anzahl von ein paar hundert Gästen werden sozusagen jetzt aufgestiegen. Die werden diese Reise so nicht machen können. Für die Gäste haben wir viele Möglichkeiten der sofortigen Umbuchung. Wir haben Schiffe in der Karibik, im Arabischen Golf, auf den Kanaren und im Mittelmeer. Das wäre sozusagen immer mal die erste Möglichkeit zu gucken, ob der Urlaub durch uns noch gerettet werden kann.
Die Corona-Infektionen in China sind nach einer neuen Zählweise wieder stark angestiegen. Landesweit sind derzeit etwa 64.000 Infektionen erfasst. Knapp 1.400 Menschen starben demnach. Da ist die Nervosität der örtlichen Behörden natürlich sehr groß, sagte AIDA-Sprecher Hans-Jörg Kunze noch. Das Unternehmen habe dafür Verständnis, was investiert werden muss, um die Folgen für die Reederei in den Griff zu bekommen. Das sei allerdings aktuell noch nicht klar.
Und mit diesem Bericht aus Rostock geht das Echo des Tages für heute zu Ende auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend noch wünscht Ihnen Sabine Rhein.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.